die Zahlen an der Börse suggerieren uns, es war noch nie so geil wie jetzt. Und die Realität, wenn man rausguckt, zeigt mir, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht.
Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute haben wir einen, ja, sag mal, einen speziellen Insider bei uns, und zwar Jan Wilhöft von Axino Capital. Sie sind Spezialisten oder dann schlussendlich auch Jan-Spezialist für Rohstoffe, Bergbau. Small Caps, hat er gesagt, was es genau dahinter steckt, auch mit Edelmetallen, Bitcoin, was das alles damit zu tun hat, das wird er uns nachher auch erklären. Wir sprechen heute auch über die Vor- und Nachteile von Gold versus Bitcoin. Das wird sicherlich ein sehr, sehr spannender Punkt sein, respektive von meiner Seite, wo ich da auch ein paar Punkte habe. Ja, was es auch für Investmentchancen gibt im ganzen Bergbau, Rohstoffbereich und so weiter. Ich glaube, wir haben viel vor heute. Jan, herzlich willkommen, dass du bei uns zu Gast bist. Vielleicht sagst du kurz in 2, 3, 4 Sätzen, wer du bist, was ihr genau macht. Kannst du es ein bisschen besser ergänzen, als ich jetzt hier mit dem Intro, oder?
Ja, Marc, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Du hast es im Prinzip schon sehr gut erzählt. Also Axino Capital ist Spezialist vor allem für Rohstoff- und Edelmetallaktien, aber auch für alles, was wir aus dem Small-Cap-Sektor, also kleine Aktien mit viel Potenzial, spannend finden. Und seit Gründung der Firma, sowohl Investment- als auch Kommunikationsdienstleister, sage ich gleich was zu, das ist jetzt 35 Jahre her. Ich selber bin nicht 35 Jahre, das heißt, ich bin reingekommen jetzt hier vor 4, 5 Jahren und habe mich intensiv wirklich in der Zeit in diesem Sektor bewegt, viele Experteninterviews geführt, auf Messen geflogen, auf Projekte geflogen und würde sagen, ich habe mich da sehr gut reingefuchst in den letzten Jahren. Was wir machen, es sind zwei Teile, wie gesagt. Einerseits das Investieren mit der Axino Investment, ja, also wirklich spannende Chancen rausfinden und dann auch Risikokapital investieren. Andererseits, und das ist vor allem auch mein Bereich, ist es eben die Axino Media. Das heißt, wir sind, deswegen sprachst du vielleicht auch Insider an, wirklich auch in der Zusammenarbeit mit vielen Bergbaufirmen, aber auch zum Beispiel mit Hive Digital Technologies, genau unser Thema heute auch Bitcoin Miner aus Kanada. Das heißt, wir arbeiten wirklich mit den Firmen zusammen. Wir kennen das Management. Wir waren zum Beispiel auch schon bei Hive in Schweden im Rechenzentrum. Also wir sind ganz nah dran und versuchen das hier ein bisschen weiterzugeben, was wir da so erleben.
Sehr schön. Ich finde es ein mega spannender Mix, muss ich sagen, eben auf der einen Seite Aktien, Rohstoffe, Gold, oder? Das interessiert viele Leute, oder? Gerade in der heutigen Zeit auch. Und natürlich das Thema Bitcoin. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt hier rein. Ich möchte aber zuerst mal mit dir so ein bisschen mit dem großen Ganzen beginnen. Du hast ja auch, oder ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal, sehr, sehr spannend. Findet ihr alles auch in der Videobeschreibung und so weiter. Wo du auch über gesellschaftliche Themen sprichst. Also nicht nur per se über das Investment, sondern auch, was passiert auf der Welt sozusagen. Du hast auch kürzlich ein Video über die überhitzten Märkte gemacht, auch hast du die US-Arbeitslosenzahlen zum Beispiel angesprochen, oder? Und gerade dieses Thema finde ich super spannend. Und da möchte ich kurz mit dir mal so das Big Picture uns anschauen, weil es scheint ja, als sei alles okay auf unserer Welt, oder? Aktienmärkte sind auf dem All-Time-High. Wenn wir die US-Arbeitslosenzahlen anschauen, da ist ja alles rosig, alles super, mega viel Jobs geschaffen und so weiter. Aber eigentlich wissen ja alle, dass diese Zahlen nicht wirklich so korrekt sind. Jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, oder? Was übersehen wir hier? Geht es der Wirtschaft vielleicht wirklich doch besser, als wir glauben? Oder wie siehst du das?
Ja, das ist, glaube ich, die Frage aller Fragen für auch jegliche Investmententscheidung. Du hast gerade gesagt, alle wissen, dass die Zahlen vielleicht nicht so hundertprozentig ideal sind. Da direkt meine Gegenfrage. Wissen das eigentlich alle? Oder glauben zu viele Menschen das, was einfach nur wiedergegeben wird? Du hast den US-Job-Report angesprochen. Da stehen jetzt auch wieder im Februar 330.000 neue Stellen oder was geschaffen. Super, wir sind im Plus, die Leute gehen in die Arbeit. Das sagen zumindest die Zahlen, wenn man sich anguckt, wie viele Payrolls, also wie heißt es auf Deutsch, wie viele Abrechnungen, wie viele Lohnzahlungen die Firmen an angebliche Leute leisten. Ja, auf der anderen Seite hast du aber auch in den USA die Haushaltsumfragen und die sagen ganz klar, wir arbeiten weniger. Und da werden halt reelle Menschen befragt, wie viel sie arbeiten. Plus, wir sehen auch, viele Stellen, die geschaffen wurden in den USA, sind Halbtagsstellen. Also ja, wir haben mehr Stellen, super. Aber parallel geht einfach die durchschnittlich gearbeitete Zeit einfach immer weiter runter. ist das jetzt wirklich ein Zeichen von so guter Wirtschaft? Und du hast es ja schon angesprochen. Ich finde, wir haben extreme Missstände und Missverhältnisse zwischen dem, was wir sehen, wenn wir rausgehen. Ich sehe, wenn ich rausgehe, Unternehmer, die mir sagen, also die Zeiten waren noch nie so hart wie jetzt. Ich höre auch unseren Chef, den Chefinvestor, auch bei uns, der Geschäftsführer Wolfgang Seibold, der sagt, bei mir werden Erinnerungen an 2007, 2008 wach. Das hört man an so vielen Ecken und Enden und auch sind wir ja stark im internationalen Markt. Also unsere Kunden sind vor allem Australier und Kanadier und auch die sagen, hier läuft eigentlich nichts mehr. Und das ist die Realität. Auf der anderen Seite haben wir aber die Märkte, die Indexe, der DAX, wo steht der? Der S&P, wo steht der? Die sind am absoluten Höchststand. Also die Zahlen an der Börse suggerieren uns, es war noch nie so geil wie jetzt. Und die Realität, wenn man rausguckt, zeigt mir, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Und diese Diskrepanz, die finde ich sehr erschreckend, sehr krass. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem Gesamtsystem, können wir ja gerne später nochmal weiter darauf eingehen, in eine Einbahnstraße fahren, in eine Sackgasse mit Vollgas. Am Ende der Straße ist eine Wand. Die Frage ist jetzt nicht mehr, fahren wir in diese Wand rein? Die Frage ist, wann? Wir sehen mit den, du hast es angesprochen, mit den Zahlen, die kann man sich immer wieder so ein bisschen zurechtbügeln, zurechtdrehen und das wird an vielen Ecken und Enden gemacht, auch Sachen, die bekommen wir vielleicht gar nicht mit, obwohl wir möglichst viel versuchen zu hinterfragen. Die Frage ist, wie lange geht das noch gut? Ein bisschen kann man sicherlich rauszögern, aber dass alles so rosig ist, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ich zitiere hier ein bisschen euren Wirtschaftsminister, das kam ja vor ein paar Tagen oder gestern raus.
Den deutschen genau. Wirtschaftsminister, unser.
Sorry, genau. Oder hat er gesagt, ja nee, nur die Zahlen sind schlecht, oder sozusagen, der Wirtschaft geht's gut, aber die Zahlen sind schlecht, oder? Ja. Was für ein Nonsens, das rauszuhauen. Hat ja zu viel, viel Gelächter geführt, oder? Aber ich meine, wenn ich dich so höre, oder? Dann, ich bin jetzt so ein bisschen kritisch. Das hören wir immer wieder, dass der Crash kommt. Ich sage jetzt nicht, dass du ein Crash-Prophet bist, überhaupt nicht, oder? Aber es gibt ja die Leute, die sagen ja schon seit Jahren immer wieder, der Crash kommt, er kommt nie. Klar, irgendwann findet auch ein blindes Huhn ein Korn sozusagen, oder? Irgendwann crasht es auch, das ist einfach völlig normal, oder? Aber ich finde es genauso schwierig, oder wie geht ihr dann wie gehst du auch persönlich um in der jetzigen Situation? Eben, man rechnet damit, dass ein Crash kommt, aber der kommt einfach nie. Und genau das ist genau die Riesenherausforderung als Investor. Wie nutzt du diese Chance jetzt? Oder wie positioniert man sich jetzt? Vielleicht kannst du da ein paar Insights geben, wie ihr jetzt mit dieser schwierigen Situation auch umgeht.
Ja, also erstmal natürlich die Kritik. Hey, es erzählen immer alle, der Crash soll kommen. Ja, da gibt's ja bekannte Namen, die muss ich jetzt hier nicht ausführen. Die erzählen das vielleicht auch schon seit 10, 12, 13 Jahren. Aber er kommt ja gar nicht. Das ist ja alles nur erfunden. Und natürlich Frage 1, die man sich stellen kann, echt, erleben wir nicht gerade, dass schon alles so ein bisschen nach unten geht? Also zumindest mal auch in der realen Wirtschaft, das ist mal das eine. Aber das andere ist mal zu sagen, ja, wenn man sich nur mal auf dem reinen Aktienmarkt umschaut, müsste man denken, es ist ja alles in Ordnung. Und die ganzen Crash-Propheten, wo wir uns jetzt nicht per se mit dazuzählen, aber wir wollen eben über Missstände aufklären, haben Unrecht. Aber die Problematik ist folgende. Man kann natürlich, wenn man eine extreme Dominanz hat, wie beispielsweise die US-Amerikaner oder sonstiges, kann man versuchen, mit viel Geld drucken, was ja in den letzten Jahren extrem gemacht wurde, noch alle Sachen zu jonglieren. Die Riesenprobleme, die kommen erst später. Und dass die Probleme da sind, schon heute, wir reden von Zinszahlungen von der USA, ich glaube, von der USA gehen knapp 20% der Steuereinnahmen nur für die Zinszahlungen drauf. Da ist noch nichts getilgt. Wir haben einen US-Schuldenstand von weit über 34 Billionen. Und ich habe gestern beispielsweise auch ein Video gehabt bei uns auf dem Kanal, da habe ich drüber berichtet. Es gibt Stimmen, die sagen, die 100 Billionen, die sind gar nicht mehr so viele Jahre weg. Was da alleine schon bei kleinen Zinszahlungen oder bei kleinen Zinsen an Zinszahlungen auf alleine jetzt mal die Amerikaner zukommen, das ist gar nicht mehr zu bewältigen. Sprich, wir haben uns in eine Negativspirale gebracht mit der gesamten Welt, die nicht aufzuhalten ist. Es muss also krachen. Das Problem ist, dass niemand die Zeit genau hervorsagen kann. Das ist eben das große Problem und das macht auch die, ich sag mal, Crash-Propheten manchmal so ein bisschen unglaubwürdig, was sehr schade ist, weil die Menschen erzählen richtige Sachen. Sie klären über reale Missstände auf. Nur Fakt ist natürlich auch, aktuell passiert es noch nicht. Und wie positionieren wir uns da? Nun, wir suchen eben nach Sachen, nach Chancen mit reellen Werten. Wir sind ganz besonders im Rohstoffsektor aktiv, in den Mining-Firmen. Wir sind aber auch, wie du angesprochen hast, zum Beispiel beim Bitcoin-Mining aktiv. Und was wir sehen ist, dort werden reale Werte gefördert. Gold, Kupfer, Silber, das brauchen wir. Und wir gucken uns ganz klar die fundamentalen Zahlen an. Um dir mal ein Beispiel zu nennen, beim Uran. Da habe ich vor ungefähr 6-7 Monaten gesagt, Uran muss durch die Decke gehen. Und ich habe ganz genau aufgezeigt, wir haben zu dem Zeitpunkt ungefähr eine Produktion von jährlich 140.000 Pfund, haben aber eine Nachfrage von 190.000 Pfund und die Chinesen bauen wie wild Atomkraftwerke. Das kann also gar nicht langfristig zusammenpassen. Währenddessen haben viele, auch Analysten, gesagt, nein, Uran, der Chart sieht nicht gut aus, das geht runter. Aber wir haben es gesehen, im letzten halben Jahr, Uran hat sich verdoppelt, die Uranaktien sind massiv gestiegen und davon haben wir und ich hoffe auch einige unserer Zuschauer gut profitieren können. Weil solche Chancen sind erkennbar, wenn man genau guckt. Und das ist eben genau das, was wir versuchen zu schauen, wo gibt es reale Missstände, nicht nur welche, die wir uns ausdenken, die wir uns schönreden, wie es beim Fall von Uran, und wo muss sich einfach in den nächsten Monaten was tun. Und da lagen wir zumindest insbesondere im Rohstoffsektor in den letzten Jahren häufig richtig, das ist schon mal sehr gut. Und genau so gehen wir eben vor.
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wie gesagt, wir sehen die Krisen, die kann man begründen, die sind da, da wird man weiß nicht, wann sie kommen. Fakt ist einfach, es kommt mal was. Aber wir als Investoren, wir können das nicht kontrollieren, logischerweise. Wir haben keinen Einfluss darauf. Das heißt aber, nichtsdestotrotz, es ist nicht schwarz-weiß, oder? Die Märkte, die Welt. Und wenn man sich halt auf gewisse Sektoren fokussiert, findet man auch da trotzdem Investmentchancen, die einem sozusagen auch ja rein fundamental auch, ja, wie soll ich sagen, sein Geld vermehren können, Rendite bringen und so weiter. Also nicht dieses schwarz-weiß, oh, jetzt kommt der Crash und dann stecke ich den Kopf in den Sand, sondern lieber proaktiv nach vorne gehen, so zusammengefasst, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Und die Frage ist ja, was heißt ja auch per se Crash? Also beispielsweise Dimitri Speck, von mir sehr geschätzt, der sagt, wir werden eher eine Art inflationäres Blasenplatzen erleben. Ja, also die Märkte werden durchaus korrigieren, wir werden hohe Inflation bekommen, aber ein Crash heißt ja erstmal, es geht gar nichts mehr. Das muss jetzt nicht per se bei einem Platzen der Blase passieren, dass von heute auf morgen alle Lichter ausgehen, wie damals 2008. Das ist eben die große Frage, was kommt auf uns zu? Das kann keiner beantworten. Jetzt liest man immer mal wieder, oh, Nvidia, ja, die Firma wird noch auf $1,000 gehen im Share Price. Du, das kann passieren, das ist möglich. Aber ich kenne viele Leute, und ich will jetzt hier erstmal keine Anlageberatung geben, logisch, ich kenne viele Leute, viele Analysten, die sagen jetzt schon, der Markt, der Amerikaner ist grundsätzlich überhitzt, Nvidia ist völlig überhitzt, völlig überzogene Preise, es muss also irgendwann korrigieren. Heißt das, dass sie morgen runtergehen? Nein. Heißt das, dass sie morgen hochgehen? Gute Frage. Also es kann noch einige Zeit lang so weitergehen, aber Fakt ist, es muss irgendwann diesen Stopp geben. Das kann nicht ein unendlicher Wachstum sein, es kann nicht eine unendliche Überziehung oder Überhitzung geben. Der Druck auf dem Kessel ist da und irgendwann explodiert der Deckel und der Deckel flieht ab. Also so kann man es im Prinzip einfach mal versuchen zu umschreiben, ohne da jetzt tiefer in die Details zu gehen.
Die Frage ist ja, wie gesagt, immer, ich glaube, die meisten verstehen das und wissen das ja auch, oder? Und die Schwierigkeit ist ja immer schlussendlich wirklich auch für sich persönlich was rauszuziehen. Was mache ich jetzt mit dieser Situation, oder? Man hat eigentlich mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man macht einfach nichts. Also zum Beispiel, man hat Kapital, man macht einfach nichts und wartet mal ab, bis man Klarheit hat, oder? Und wie gesagt, die andere Seite ist, ja, man investiert. Also die zwei Möglichkeiten gibt es, oder? Jetzt sagst du, vielleicht kannst du mal so mitgeben, klar, ihr seid, wie gesagt, in gewissen Bereichen unterwegs, aber findest du wirklich, dass der Rohstoffbereich, ist das jetzt der Markt schlechthin oder wo siehst du in den nächsten, sag ich jetzt mal, 12 Monaten, was sind so aus deiner Sicht die Märkte schlechthin, die ja gut performen werden, die wichtig sind, wo man mal sich damit beschäftigen sollte?
Also für mich gibt es eigentlich zwei Märkte, die ich mir insbesondere da angucke. Ja, natürlich kann ich da auch falsch liegen, aber für mich sind es Rohstoffe, aber ich kann mir auch den Kryptomarkt gut angucken. Es gibt andere Märkte, die sicherlich auch spannend sind, wo die Risiken aber womöglich noch höher sind. Ja, also beispielsweise der Cannabis-Markt hat einen riesen Hype gehabt, jetzt will ihn keiner mehr haben, kann man sich vielleicht auch einzelne Firmen angucken. Ich persönlich bin da jetzt nicht so tief drin, will aber nicht sagen, dass nur Krypto und Rohstoffe die idealen Märkte sind. Wenn ich mir jetzt aber, einfach weil es unsere Heimat ist, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich da kurz auf den Rohstoffsektor ein bisschen mehr eingehe. Wir können gerne gleich über Krypto auch sprechen. Wenn ich mir das anschaue, weiß ich, egal was ich haben möchte, egal ob es die Energiewende gibt und alle E-Autos fahren oder ob alle weiterhin Verbrenner fahren. Für beides brauchen sie Rohstoffe. Für E-Autos nochmal deutlichst viel mehr. Und wir sehen ja, wie politisch die Energiewende vorangetrieben wird. Was man jetzt persönlich davon hält, das lassen wir da alles außen vor. Es wird politisch vorangetrieben, Punkt. Und wir sehen, dass wir tonnenweise Kupfer brauchen. Wir sehen, dass wir tonnenweise Silber brauchen. Wir sehen, dass wir tonnenweise Lithium brauchen. All diese Rohstoffe sind definitiv nicht genug da. Es gibt Stand jetzt nicht genug Minen, um den erwarteten Rohstoffbedarf in den nächsten Jahren zu decken. Nur mal um ein Beispiel zu nehmen. Es wurde errechnet, dass wir in den nächsten 20 Jahren so viel Kupfer brauchen, wie die Menschheitsgeschichte bisher verbraucht hat. Die Minen gibt es Stand jetzt noch nicht. Und deswegen finde ich eben den Rohstoffsektor aktuell sehr, sehr spannend. Sowohl je nach Rohstoff natürlich, bei den Goldfirmen beispielsweise auch die großen Player, aber natürlich insbesondere die kleineren Unternehmen. Natürlich, das ist wie bei Kryptowährungen, ja. Kleinere Marktkapitalisierung hat man immer höhere Chancen, aber auch höhere Risiken. Das muss man immer gegenüberstellen. Aber das sind die Märkte, die aktuell völlig am Boden sind. Auf der anderen Seite, also ich rede jetzt über Rohstoffe, vor allem über die kleinen Firmen, die sind völlig am Boden, total. Auf der anderen Seite ist klar, dass wir ohne den Sektor unser ganzes Leben gar nicht weiterführen können. Und das ist für mich einfach was, wo ich sage, da muss man sich zumindest mit befassen, ob man da jetzt investiert oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber einfach nur hinzugehen und zu sagen, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich kaufe nur das, was alle kaufen, ist zumindest schwierig, aus meiner Sicht.
Verstehe ich. Ganz ehrlich, für mich persönlich ist es auch viel, viel einfacher nachvollziehbar, der Rohstoffmarkt, wie du gesagt hast. Ich meine, für alles in unserem Leben brauchen wir die Rohstoffe, völlig klar. Jetzt kommt bei mir sofort dieser Punkt hoch. Nehmen wir das Thema Gold und Silber, mal so als erstes, oder? Dann haben wir noch die anderen Rohstoffe, aber Gold und Silber sind so bei den meisten Leuten halt auch präsent im Kopf, oder? Da steigt ja gar nichts, also ein bisschen übertrieben gesagt, da passiert ja gar nichts, oder?
Ja.
Du hast es gesagt, ja. Man braucht extrem viel Silber, allgemein die Rohstoffe. Dann kommt sofort immer dieses Argument, ja, die Märkte, die sind manipuliert. Sind sie wirklich manipuliert? Mhm. Oder warum, wenn wir solche Nachfragen brauchen, warum steigen dann die Preise nicht ins Exorbitante? Kupfer und so weiter lassen wir mal vorne weg. Einfach mal Gold und Silber, das ist so der Klassiker. Mhm. Wo die Leute immer glauben, ja, aber hier muss doch was gehen, oder? Warum ist es nicht so? Sind die manipuliert? Mhm. Oder wie siehst du das Ganze? Oder wie interpretiert ihr das?
Ja, bevor ich da jetzt direkt provokant werde. Unbedingt,
nee, hau raus.
kurz hau raus. Wir müssen schon ein ganz kleines bisschen unterscheiden zwischen den Edelmetallen und den Rohstoffen. Ja, also jetzt per se mal Gold. Das nutzen wir, nutzen Zentralbanken, nutzen Menschen und Investoren weltweit, um ihr Vermögen abzusichern. Einfach weil Gold über die letzten 5000 Jahre hinweg gezeigt hat, es ist eine sichere oder auch krisensichere Anlagequelle. Ja, natürlich die Underperformance von Gold, gerade in den inflationären Zeiten jetzt, die wir erlebt haben, das sind viele enttäuscht, das kann ich verstehen, aber jetzt erstmal per se, dafür nutzen wir Gold und natürlich die Rohstoffe, wie du gesagt hast, ist was völlig anderes, die benutzen wir, um unsere alltäglichen Dinge zu produzieren und zu konsumieren. Wenn wir jetzt mal Gold und Silber nehmen und deine Frage war, sind die Märkte manipuliert? Ja, da muss ich mich hinstellen und ganz klar sagen, ja, wir sagen, die Märkte sind manipuliert. Ich sage auch gleich, warum. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir uns damit rausreden und sagen, naja, Gold performt nicht so gut, das liegt jetzt halt eben an der Manipulation. Das darf man nicht. Am Ende muss man trotzdem immer schauen, dass man nicht nur aus reiner Überzeugung und Ideologie in irgendwas investiert, sondern man muss natürlich am Ende des Tages auch Geld verdienen. Ja, das heißt, sich hinzustellen, zu sagen, ja, es wird manipuliert, deswegen ist mein Depot rot. Das ist jetzt nicht der beste Weg. Also man muss trotzdem Chancen suchen. Das versuchen wir eben über die Rohstoffminen zu erlangen. Aber Gold per se, sagen wir ganz klar und auch Silber, ja, das ist manipuliert. Und mal, um nur im Kleinen ein Beispiel zu nennen, wo wir das einfach sehen, ist, wir haben natürlich aufgrund unserer Arbeit täglich den Goldchart offen. Auch jetzt gerade ist er bei mir auf dem Rechner offen. Wir sehen immer 15:30, 16:30, je nach Zeitverschiebung, wenn die US-Börsen öffnen, dann gibt's in der Regel fast jeden Tag erstmal einen gewaltigen Absacker beim Gold nach unten. So. Das ist schon mal ein klares Zeichen. Wenn die Chinesen morgens an den Markt kommen, dann sind wir häufig im Plus. Kommen die US-Amerikaner an den Markt, sind wir plötzlich wieder im Minus. Dimitri Speck, den ich vorhin schon angesprochen habe, der konnte vor vielen Jahren auch schon nachweisen, dass Goldpreismanipulation betrieben wurde. Ja, also da gibt es klare Beweise für. Es gibt auch Gerichtsurteile, wo auch Händler von beispielsweise JP Morgan und anderen Banken ganz klar verurteilt wurden, auch teilweise ins Gefängnis kamen, weil sie eben insbesondere die Edelmetallmärkte manipuliert haben. Punkt. Und der Grund ist, gerade mal vor allem beim Gold, dass Gold einfach ein Indikator ist wie gut oder wie schlecht es um das System, um die Wirtschaft auch steht. Wenn der Goldpreis morgen durch die Decke schießen würde, da würde jeder sagen, oh je, irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen raus aus dem Papiergeld, wir müssen raus aus ja verschiedenen anderen Märkten, wir müssen rein ins Gold, wir müssen uns retten, weil die Krise naht. Können wir übrigens auch gerne noch drüber sprechen gleich, was ich da für Bitcoin vermute, weil Bitcoin ist noch nicht so lange da, aber mich würde es nicht wundern, wenn man da auch irgendwann rumschrauben möchte. Aber anderes Thema. Also das heißt, Gold darf aus Sicht der Regierungen nicht steigen und auch übrigens das aus Protokollen der Federal Reserve nachzuvollziehen. Das hat eben auch der Dimitri Speck aufgedeckt. Der hat sich aus ganz vielen Protokollen, hat er sich damals durchforstet und hat auch ganz klar gesehen, dass es Aussagen von FED-Mitgliedern gibt in den Sitzungen, die sagen, wenn der Goldpreis zu hoch ist, sehen die Leute, dass die Märkte überhitzt sind. Und deswegen glauben wir eben, dass man ganz klar versucht, den Goldpreis unten zu halten, zu deckeln, weil man nicht zeigen möchte, wie schlecht es am Ende steht. Doch Fakt ist, wir verlieren mit Euros, Dollars, Yen, was auch immer wir für eine Währung nutzen an Papiergeld, tagtäglich an Wert. Fast alle Währungen haben im Vergleich zum Gold enormst abgewertet. Im Vergleich zu Bitcoin auf jeden Fall auch. Ja, also Gold und Bitcoin sind einfach harte Assets. Papierwährungen werden immer weiter inflationiert. Und wir sehen einfach, da sind extreme Unterschiede, da sind extreme Missstände. Und wir sind davon überzeugt, dass der Goldpreis, wenn er frei wäre, deutlichst höher stehen würde. Die Frage ist, wie lange kann man ihn noch weiter manipulieren? Nicht, ob er manipuliert wird. Das ist eher für uns die entscheidende Frage.
Okay, spannende Aussage. Wie macht man denn das? Einfach nur, wir gehen nachher wieder ein bisschen in andere Themen, aber wie wird denn das manipuliert? Also wenn ich jetzt einfach so ein bisschen ganz vereinfacht, plakativ mir das überlege, dann haben die da so ein Meeting bei den Feds, also sind ja mehrere in den USA, aber dann sitzen irgendwelche illustren Kreise zusammen und sagen, ja, jetzt müssen wir heute wieder mal den Goldmarkt manipulieren. Und dann machen sie ihr Telefonhörer, rotes Telefon oder blaues Telefon, oder? Für keine Ahnung, wen sie dann anrufen und dann manipulieren die das. Ist ein bisschen provokativ gesagt, logischerweise, oder? Mhm. Hast du da mehr Insights oder hast du da eine Theorie oder auch Aussagen, wo du sagst, so und so läuft das.
Also für die Frage speziell empfehle ich dir tatsächlich mal den Dimitri Speck dort für ein Interview hier auf den Kanal einzuladen. Aus meiner Sicht da der Experte aus Deutschland. Aber um das mal vereinfacht wiederzugeben, was er auch schon damals ja aufgedeckt hat. Das war, dass man damals ganz klar über die Terminmärkte an der COMEX den Goldpreis systematisch gedrückt hat. Wie das im Detail funktioniert hat, dafür bin ich auf jeden Fall nicht der Richtige, um es im Detail zu erklären, sagen wir es mal so. Also da müsstest du dir am besten nochmal einen Experten in die Richtung einladen. Für uns ist ganz klar, dass man sieht, die Short-Positionen sind enorm. Übrigens beim Silber auch. Silber ist, glaube ich, das meistgeschortetste Metall überhaupt. Silber hat, es gibt, glaube ich, 10 oder 100 Mal, ich müsste jetzt die Zahlen ganz genau nachgucken, mehr Silber auf dem Papier, als es an physischen Unzen gibt. Und da ist ja klar, dass da rum manipuliert werden kann. Wenn ich plötzlich derivate Instrumente habe, um etwas unten zu halten, dann geht es plötzlich ganz einfach. Also wir sagen auch, das geht viel über die Shorts. Wie es ganz genau im Detail funktioniert, da bin ich der falsche Ansprechpartner für. So ehrlich muss ich da sein.
Du hast Silber angesprochen. Silber ist ja mehr so, wie gesagt, in der Industrie, typischerweise eben Gold. Man sagt immer wieder Gold, ja, super innerer Wert, weil in der Industrie benutzt. Ich habe letztens ein paar Zahlen rausgesucht. Wir sind, glaube ich, so ungefähr 7-10% in der Industrie. Ungefähr 50-60% ist irgendwie Schmuck und so weiter. Und der Rest ist Investment, Nationalbanken und so weiter und so fort. Oder? Also für Industrie eigentlich im höheren einstelligen Prozentbereich. Jetzt Silber wird ja, ich bin ja Ingenieur, ich kenne das so aus der Elektronik, oder? Da wird viel, viel mehr auch Silber verbaut oder genutzt. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht auswendig, wie hoch der Industrieanteil von Silber ist. Vielleicht weißt du es, kannst du nachher nennen. Mhm. Aber ich würde mir jetzt so vorstellen, Silber wird viel mehr verwendet in der Industrie, Technologie und so weiter. Da müsste doch der Preis tendenziell steigen. Warum nicht? Gleiches Thema.
Ja, tatsächlich hast du recht. Also um das mal aufzuzeigen, Silber hat im letzten Jahr eine absolute Rekordnachfrage seitens der Industrie bekommen. Ich müsste jetzt die Zahlen im Detail nachgucken, das können wir gerne nachholen oder ich liefere sie im Nachgang. Aber der Bedarf nach Silber seitens der Industrie war noch nie so hoch in 2023. Aber der Preis geht nicht hoch. Warum? Ja, Riesenproblem beim Silber ist, aus vielen Gründen betrachtet, erst einmal, dass die Minenbetreiber jetzt mal per se wenig Macht haben. Die Minenbetreiber verdienen bei den Silber, ja, da kommt der Silber im ersten Schritt her, deswegen gucken wir uns das sehr gerne an, die verdienen mit Silber extrem wenig Geld. Also es gibt Firmen wie beispielsweise eine First Majestic Silver, ich müsste jetzt noch mehrere Firmen nachgucken, aber First Majestic Silver hat so ungefähr einen Förderpreis von $20 je Unze Silber. Bei einem Preis von $22-23 je Unze, da bleibt einfach nicht so eine extreme Marge hängen. Was ist das Problem? Warum machen die Minen nicht einfach die Tür zu und sagen, naja, dann warten wir auf höhere Preise, wir halten uns da mal raus? Nun, das Problem ist ganz klar, dass diese Firmen nicht nur Silber aus dem Boden holen, sondern beispielsweise auch bei First Majestic Silver, die heißen schon so, fast 50% Gold mit aus dem Boden kommt, eben weil Gold und Silber häufig zusammen vorkommen. Das heißt, man finanziert sich in erster Linie über die Marge, die durch den Goldpreis kommt. Und das gibt Silber so eine extrem geringe Machtstellung, einfach erstmal grundsätzlich auf dem Markt schon von Seiten der Förderer, von denen, die es überhaupt erstmal ermöglichen, dass wir Silber haben. Die haben fast keine Macht. Auf der anderen Seite haben wir heute noch hohe physische Bestände bei beispielsweise JP Morgan und vielen anderen Banken, die womöglich einfach auch ihr physisches Silber weiterhin auf den Markt schieben können und die Industrie Stand jetzt erstmal bedienen können. Aber auch diese Lager, die werden irgendwann leer sein, weil wir einen extremen Unterschied haben zwischen der produzierten Unzenanzahl, ich glaube es sind 800.000 Unzen im Jahr werden produziert, 800 Millionen, Entschuldigung, und 1,2, 1,3 Milliarden Unzen werden wiederum nachgefragt seitens der Industrie. Und da merke ich jetzt schon, genauso wie bei Uran vor einem halben Jahr, das kann nicht lange gut gehen. Das geht nur so lange gut, wie die großen Banken noch physische Bestände im Keller haben und den Markt bedienen können. Aber wenn das Silber erst einmal verbaut ist, beispielsweise in Elektroautos, in aber auch erneuerbaren Energien, Windkraft etc., ja dann ist das Silber dafür viele Jahre erstmal gebunden. Es kommt also nicht so schnell wieder raus, es kann nicht so einfach und schnell recycelt werden. Das heißt, es muss mehr Minenproduktion geben. Und jetzt komme ich zum Schluss. Dann wird der Preis von Silber auch wieder steigen, wenn wir nämlich merken, oh, um jetzt wieder neues Silber zu holen, brauchen wir neue Minen. Die neuen Minen, die wurden aber aus einem Grund noch nicht betrieben. Sie sind nämlich zu teuer, um das Silber aus dem Boden zu holen. Also muss der Preis von Silber logischerweise, exakt so wie beim Uran, erst einmal deutlich nachziehen. Es gibt einige Analysten, die für dieses Jahr ungefähr mal die $30-Marke beim Silber angepeilt haben. Das wäre immerhin ein starker Anstieg vom aktuellen Zeitpunkt, um wieder mehr und neue Minen auf den Markt zu bringen, um langfristig diese Nachfrage sichern zu können. Anders geht's nicht. Punkt. Wir haben es beim Uran gesehen, das ist das beste Beispiel. Und Rohstoffe wie Silber und Kupfer müssen da einfach folgen.
Okay, also du sagst, wie gesagt, Silber ist sozusagen das Anhängsel, sage ich jetzt mal, von Gold. Das wird zusammen aus dem Boden gefördert. Die großen Banken haben noch viele Reserven, womit sie eigentlich die Industrie auch bedienen können. Teilweise wird auch an den Terminmärkten manipuliert und so weiter. Okay, verstehe ich alles. Aber du sagst, sukzessive laufen wir in dieser Richtung, dass die Preise steigen müssten. Natürlich keine Finanzberatung und so weiter, das sind einfach nur eure Analysen und so weiter.
Selbstverständlich.
Vollkommen klar. aber sollte man da nicht in der aktuellen Lage, ich sage jetzt aktuellen Wirtschaftslage, noch in Gold und Silber investieren? Ich meine, wenn ich jetzt das so höre, sage ich ja, okay, dann wäre es ein gutes Investment. Würdest du sagen, in der jetzigen Wirtschaftslage ist Gold, Silber ein gutes Investment? Wenn ja, physisch? Goldaktien? Wie siehst du das?
Ja, also zunächst einmal, wenn wir uns mal nur auf Gold konzentrieren, oder von mir aus auch beide zusammen, Silber, die physische Ware, die kaufe ich mir ja zur Absicherung. Ja, also die kaufe ich mir, lege sie mir im Keller und dann weiß ich, ich habe das Geld, ich habe das Gold da, weil wenigstens mal beim Gold kann man historisch betrachtet immer sehen, ich glaube in den letzten 50 Jahren waren es durchschnittlich 8% Rendite, die Gold gemacht hat, liegt damit also gar nicht mal so schlecht im Schnitt und zudem kann man ganz klar sehen, egal wann man Gold gekauft hat, man ist immer im Plus. Jetzt sagen viele vielleicht, ja, Gold ist ja aber auch am Allzeithoch. Ja, nee, wir sehen es ein bisschen anders, gerade beim Gold, das ist nicht am Allzeithoch, sondern die Papierwährungen, ich habe es ja vorher schon angesprochen, die sind am Allzeittief. Ja, also Gold hat im Prinzip immer den exakt gleichen Wert. Das können wir daran sehen, dass ich mir beispielsweise am Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1907, da konnte ich mir ein Auto, damals ein tolles, neues, schickes Auto, für so 40 Unzen Gold kaufen. Ja, das waren umgerechnet dann ein paar hundert Dollar. Heute nehme ich 40 Unzen Gold, sind $80,000, davon kriege ich auch ein sehr schickes, tolles Auto. Das heißt, der Kaufkraft von Gold, die ist gleich geblieben. Und auf der anderen Seite habe ich die Papierwährungen. Ja, was kann ich noch von, was damals, vielleicht habe ich für $200 ein tolles Auto bekommen. Marc, was kannst du dir heute von $200 kaufen, was dich fortbewegt? ein altes Fahrrad, wenn es geht, oder?
Ein Kickboard.
Das heißt, ein Kickboard. Das heißt, die Absicherung von Gold ist hier das eine. Und auf der Renditeseite, da sehen wir eben, und aus unserer Sicht gerade sehr, sehr spannend, gerade auch die Gold- und Silberminen, die enorm hinterherhinken. Ja, vor allem auch die Goldminen haben vielleicht auch noch das ein oder andere Problem mit der Refinanzierung, eben aufgrund der Zinsproblematik. Deswegen sind die Goldminen nicht so stark gestiegen. Bei Silber haben wir, Silberminen hängen extrem hinterher, einfach weil der Preis von Silber noch nicht so ist, wie erwartet. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass eben aus den auch vorhin genannten Gründen, wie schlecht es der Wirtschaft geht und so weiter, Gold und Silber weiter steigen werden. Nochmal, keine Anlageberatung, ja, das ist ganz klar. Da sage ich auch gerne nochmal nachher was zu im Detail mit dem Disclaimer. Aber dementsprechend ist für uns klar, wenn der Goldpreis steigt, die Kosten der Minenbetreiber aber ähnlich bleiben, dann haben wir einen überproportionalen Gewinn bei den Goldminenaktien. Die werden deutlich mehr daraus profitieren, dass sie jetzt Gold für viel mehr Geld verkaufen können. Und dann gehen die Aktien historisch betrachtet einfach hoch. Wenn der Goldpreis hochgeht, dann kommt eben auch dieses Risikokapital in die kleinen Explorationsfirmen. Und das ist eben genau unser Markt, wo wir sagen, wenn man sich jetzt richtig positioniert, ist es aus unserer Sicht definitiv eine gute Anlagemöglichkeit. Aber man muss eben die Risiken kennen. Es kann auch in die andere Richtung laufen. Wie bei jeder Anlage, das muss man halt einfach nur mit dazu sagen, ganz klar. Also wir sagen, ja, spannende Zeiten für Menschen, die bis jetzt noch nicht im Bergbau waren, aus unserer Sicht.
Wir kommen nachher gleich zu den Aktien, weil ich finde das wirklich spannend. Ich habe so, meine subjektive Meinung ist, dass über die letzten Monate, anderthalb, zwei Jahren, ist das Thema Rohstoffaktien irgendwie wie so im en vogue geworden. Also die Leute reden mehr darüber, es ist interessanter eigentlich in die Aktien zu investieren, als direkt in den Rohstoff. Aber kommen wir nachher dazu. Ich möchte noch ganz kurz einen Punkt aufnehmen, was du kurz erwähnt hast, bezüglich, ich kaufe mir physisches Gold oder Silber, lege es mir in den Keller, Kopfkissen, wo auch immer hin, für die Absicherung. Jetzt, Frage an dich. Die Leute, das hören wir auch immer wieder bei uns, Leute, die sich bei uns melden, Erstgesprächen, so frage ich, ja, was machst du? Ja, ich habe ein bisschen physisches Gold und so weiter. Ja, warum hast du das, oder? Ja, dann kann ich in der Krise damit bezahlen. Das ist immer so das Hauptargument. Und ich stichel da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da helfen. Ist das wirklich das... Ist das wirklich ein Argument, was zählt? Weil, ich stelle mir das immer so vor, Krise ist jetzt da, Währungen brechen zusammen. Ich spiele mir hier wirklich mal das harte Szenario durch, oder? Ich muss jetzt zum Bäcker, der hoffentlich noch da ist, mir ein Brötchen kaufen, oder? Jetzt gehe ich da hin, komme da irgendwie mit einer Goldmünze oder Kilobaren oder so und da habe ich irgendwie so ein Werkzeug dabei und rasple da irgendwie so ein bisschen Goldstaub ab und brauche noch eine Mikrowaage, um das Ganze abzuwägen. Weißt du, was ich meine? Das ist doch völliger Nonsens.
Ja.
Also das ist so meine provokative Meinung. Ich bin überhaupt nicht gegen physisches Gold, überhaupt nicht. Aber einfach dieses Argument, ich bezahle dann damit. Siehst du das auch? Oder ist es ein ganz anderer Grund, warum man physisches Gold, Edelmetalle theoretisch kaufen müsste? Oder halten müsste, sag ich jetzt mal.
Ja. Ja, also ich sag mal so, wenn wir wirklich diesen Worst Case haben, mal ganz unabhängig davon, dass man zu dem Zeitpunkt vielleicht auch ganz andere Probleme hat, aber Hyperinflation, die gab es ja schon immer. Also das ist ja nichts Ausgedachtes, was irgendwo in einem theoretischen Buch steht, sondern wir hatten auch Hyperinflation auch schon bei uns in Deutschland. Das war nur vor unserer beider Lebensspanne. Und zu den Zeiten der Hyperinflation, da sind die Leute 110%ig zumindest mal mit einer Silbermünze zum Bauer gegangen und konnten sich Eier holen. Weil das war eben beliebter. Also mein Geschichtslehrer in der Schule hat mir immer erklärt, damals hat man mit Scheinen, mit Papiergeldscheinen die Wand tapeziert, weil die Tapete mehr wert war als das Papiergeld. Ja, also das sind Zeiten, die gab es und die wird es sehr wahrscheinlich auch irgendwann wieder geben. Um mal ganz ehrlich zu sein, ob der Fall jetzt eintritt, dass wir wirklich irgendwann mit einer Silbermünze zu unserem Bäcker gehen und ein Brötchen kaufen, das kann ich nicht vorhersagen. Ich hoffe mal sogar eher nicht. Ja, aber diese Absicherung habe ich einfach auch gegen andere Krisen, weil historisch betrachtet, man muss immer zurückgucken, um zumindest ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen, ist Gold auch zumindest mal das Asset bisher gewesen, was aus Krisen am besten hervorgegangen ist. Beispielsweise Krypto, auch zum Beispiel beim Bitcoin, sehe ich da großes Potenzial, dass es genauso performen wird. Aber es muss sich halt eben noch beweisen. So den richtigen Crash, den hat eben Bitcoin noch nicht miterlebt. Weswegen eben viele sagen, nun ja, erstmal gucken, wie es sich bewährt. Ja, zugegeben, das ist eben so aufgrund der Historie. Gold hat seit vielen tausend Jahren. Bitcoin kann man nicht mehr ganz an zwei Händen abzählen, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, super Asset-Klasse auch. Bitcoin ist halt nur noch nicht so bewiesen. Aber Gold gibt es ganz klare Beweise, die aufzeigen, nach einem Crash kommt Gold als erstes wieder hoch. Im Crash kann ich Gold super easy zu Geld machen, ja, weil jeder möchte es im Prinzip haben. Das ist gar kein Problem. Goldpreis geht daraufhin erstmal runter. Ja, viele sagen also, es ist eine Krise und der Goldpreis sagt ein. Ja, weil viele das Gold schnell zu Geld machen können. Und wenn man dann einkauft, dann ist, wie gesagt, bei fast jedem Crash, den es historisch betrachtet gab, Gold als erstes wieder oben gewesen. Es ist also durchaus etwas, was mir die Möglichkeit gibt, mein Geld zu sichern. Wie gesagt, nicht unbedingt nur für den Fall, dass ich zum Bäcker gehen muss, sondern auch für den Fall, dass es einfach wieder einen Finanzcrash gibt. Und der nächste wird irgendwann kommen. Es ist nur die Frage des Wanns.
Ja, ich bin halt nicht so in diesem Camp eben, wo viele Leute sind, hier dieses Extremszenario und dann eben gehe ich zum Bäcker und bezahle damit. Ja, vielleicht wird es passieren. Ich glaube, schlussendlich ist es eigentlich fair zu sagen, ja, okay, ich habe physisch was bei mir zu Hause, das beruhigt mich. Ich glaube, schlussendlich ist es einfach so eine Beruhigungspille, so ehrlich gesagt. Ist das fair zu sagen?
Ja, am Ende von mir aus gerne auch eine Beruhigungspille. Ja, ich weiß immer, egal was passiert, ich habe Gold zu Hause. Historisch betrachtet hat Gold den Wert erhalten. Also ich kann auf jeden Fall das Gold irgendwann wieder zu Geld machen. Im besten Fall auch noch ohne Verluste. Im besten Fall mit Gewinn. Ja, also das kann ich immer.
Genau. Ich würde jetzt gerne mal auf dieses Mining-Aktien in diese Welt eintauchen. Die ist mir vollkommen fern. Ich kenne mich nicht aus mit mit diesen Firmen. Gib uns doch mal so eine kurze Übersicht, wie ist dieser Markt überhaupt aufgebaut? Ich habe das Gefühl, das sind alles so kleine, also es gibt so zwei, drei große, die bauen irgendwas ab und dann gibt es so viele kleine, wo noch kein Schwein davon gehört hat und alle sind irgendwie unter Kontrolle von BlackRock oder so, ein bisschen übertrieben gesagt. Nee, aber gib uns mal so ein bisschen eine Übersicht, wie ist dieser Markt strukturiert, wie ist der aufgebaut, wie groß ist der, was steckt dahinter? Vielleicht hast du auch eine Anekdote, eine spannende, die du mal erlebt hast, weiß nicht, ob du die mal besucht hast oder so, aber gib uns mal eine kurze Einführung, wie funktioniert dieser Markt, wie schaut der überhaupt aus?
Sehr, sehr gerne. Vielleicht starte ich mal so, Marc, so mal spontan eine Zahl. Was glaubst du, wie viele Rohstoffunternehmen kennst du so? Oder was glaubst du so? Du hast ja gerade schon angesprochen, so unheimlich viel kennt man da gar nicht. Sag mal eine Zahl.
Alle Rohstofffirmen, keine Ahnung. Das werden Tausende sein. Also ich kenne wahrscheinlich genau zwei, wenn überhaupt.
Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Man kennt super wenig und du hast es ja gerade schon richtig genau gesagt. Es gibt die ganz wenigen Großen in diesem Sektor. Ja, das sind dann die Barrick Gold, Newmont Mining, BHP dieser Welt. Die kennt jeder. Und dann gibt es in zumindest Kanada und Australien, das sind so die großen Rohstoff-Hubs, wo die Firmen erstmal gelistet sind, wo die Projekte sind, ist nochmal was anderes. Aber an den Börsen zusammen gibt es insgesamt 1700 Unternehmen, die im Rohstoffsektor gelistet sind. Ja, das heißt, man kennt ganz wenige, es gibt am Ende aber dann doch zumindest mal relativ viele. Und es ist eben so, dass es im Bergbau drei Stufen gibt. Wie auch in der Pharmaindustrie, falls der ein oder andere da ein bisschen enger drin ist. Ja, also wir haben die Exploration. Das heißt, ich suche erst einmal wirklich auf dem Boden, gehe ich mit Geologen hin und denke mir, das Gebiet sieht spannend aus. Wenn ich ja die ersten Tests genommen habe, die ersten Steine gesammelt habe und die genauer untersucht habe, dann weiß ich auch früher oder später, wo ich jetzt mit meinem Bohrgerät anfange, mal in den Boden zu schauen, um mal die ersten Meter zu erkunden und zu sagen, hey, okay, wir hatten recht mit unserer Vermutung. Hier ist tatsächlich Gold, Kupfer, Silber, was auch immer. Und dann wird diese Exploration immer größer, man muss immer mehr Studien machen, immer mehr am Boden rumbohren, bis man irgendwann sagt, jetzt haben wir mal als Beispiel 1 Million Unzen Gold im Boden. Ich nehme immer Gold, weil es einfach am einfachsten und für alle greifbar ist. So, und jetzt weiß ich, ich habe dieses Gold, ich habe auch das Gefühl, da ist noch mehr Gold, das will ich dann irgendwann erbohren. Jetzt geht es mir aber darum herauszufinden, kann ich das Gold auch aus dem Boden holen? Das ist ein Riesenproblem, was ich ja vorhin angesprochen habe, beispielsweise mit dem Silber. Weil jetzt kommt die große Frage, das, was wir erbohrt haben, können wir das wirtschaftlich gut aus dem Boden holen? Und dafür müssen, das ist dann die sogenannte Entwicklungsphase, Development, dafür müssen dann viele Studien gemacht werden. Es kommen viele Externe aufs Projekt und gucken, dass du auch ja keinen Unsinn erzählst. Ja? Und wenn dann die Studien irgendwann durch sind, dann weiß man, ja, wir können das Gold aus dem Boden holen. Ja, wir wissen, wie viel Geld wir brauchen, um erstmal eine Anlage zu bauen. damit es verarbeitet werden kann. Wir wissen exakt genau, wie viel es kostet, eine einzige Unze aus dem Boden zu holen. Wir wissen, wir haben 1 Million. Wir können also hochrechnen. Wir wissen auch nach dem aktuellen Goldpreis, lohnt es sich oder lohnt sich nicht. Und dann erst beginnt die Produktion. Bis dahin ist aber so ein Prozess, der dauert, also im besten Fall 7, im schlechtesten Fall 15 Jahre. Und das ist so ein Riesenunterschied zu dem, oder das knüpft an dem an, was ich vorhin versucht habe zu erzählen. Wenn wir jetzt sehen, wir brauchen wohl demnächst mehr Kupfer als Beispiel oder Silber, dann brauche ich nicht heute anfangen und denken, naja, wenn ich heute oder morgen mal anfange, ein bisschen nach Silber zu suchen, dann habe ich ja in 2 Jahren Silber, wenn die Knappheit kommt. Nein, nein, das ist viele, viele Jahre von der endgültigen Produktion entfernt. Und deswegen schreit eben unser Bergbausektor nach, hey, wir brauchen hier mehr Geld, wir brauchen Unterstützung, sonst schaffen wir alles nicht, sonst haben wir bald keine neuen E-Autos und keine iPhones mehr, weil die Rohstoffe fehlen. Aber auf der anderen Seite sieht man gerade, naja, wir können es noch irgendwie wuppen. Das heißt, dieser Riesenunterschied und auch dieser zeitliche Aufwand, der so enorm ist beim Bergbau, der ist eben sehr problematisch und für viele nicht zu sehen. Und die großen Chancen, die hat man natürlich bei den ganz kleinen Explorationsfirmen. Um mal ein Beispiel zu nennen, auch ganz wichtig, vielleicht nochmal, nicht nur, dass wir keine Anlageberatung betreiben, 2 Interessenskonflikte, die ich offenlegen muss. A, wir sind in Firmen, die ich vielleicht nenne, selber investiert. Keine Anlageberatung, ist nur Beispiele. Und B, wir haben auch tendenziell den ein oder anderen Dienstleistungsvertrag. Ich habe es ursprünglich angesprochen, wir arbeiten mit vielen Firmen zusammen. Das muss ich immer rechtlich gesehen offenlegen nach den sogenannten MiFID-Regularien. Es gibt zum Beispiel die Firma De Grey Mining. Wenn man sich von deren einen Chart anguckt, dann sieht man, die hat sich 3, 4, 5, 6.000% entwickelt. Oder AVZ Minerals, auch eine Firma, in die wir investiert waren. Ging von 3 Cent hoch in der Spitze auf 1,30 Dollar. Das sind also enorme Chancen im Bergbau, wenn ich den richtigen Pick erwische. Das ist natürlich bei der Menge an Unternehmen schwer rauszukitzeln, aber das ist so ein bisschen unsere Expertise, zu schauen, wo sehen wir Potenzial. Damit legen wir natürlich nicht immer richtig, es gibt auch Pleiten, gerade in diesem risikoreichen Markt, da braucht man gar nicht drum herum reden, aber wir konnten eben viele gute Unternehmen aus dieser ganz, ganz frühen Phase finden, die dann mit großen Funden extreme Rendite gemacht haben. Erst letzte Woche hatten wir wieder aus dem Nichts, Rohstoffsektor läuft nicht, fast eine Verdreifachung bei einer unserer kleinen Firmen, weil ein großer Fund war da. Und so funktioniert im Prinzip der Sektor.
So ziemlich ähnlich wie die Kryptowährungen, zu denen kommen wir gleich, weil ich habe noch eine letzte Frage zu diesem Thema. Gerne, ja. Rohstoffe. Man hört immer wieder, also du hast es schon angetönt, oder? Elektroautos, ich sag die ganze grüne Wende, alternative Energien und schieß mich tot. Alles braucht diese Rohstoffe. Und ich glaube, die Politiker haben wirklich noch das Gefühl, ja, heute sage ich grüne Wende und dann morgen haben wir die Rohstoffe. Oder? Aber du hast es jetzt uns gerade erklärt, nee, das dauert teilweise Jahrzehnte, übertrieben gesagt, bis das alles da ist. Jetzt ist es so ein internationales Spannungsfeld. Oder wir haben auf der einen Seite die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, China, Indien und so weiter. Gerade Russland, China und Südafrika und so weiter, die sind ja sehr, sehr rohstoffreich. Zumindest ist das in meinem Kopf drin. Ob das so ist, kannst du mir gerne dann erklären, oder? Aber so, ich als Laie, das ist in mir im Kopf drin. Erste Frage, haben wir einen Rohstoffmangel generell auf der Welt? Oder ist es einfach ein Problem, dass sozusagen die Rohstoffe halt einfach sehr, sehr zentral an einig wenigen Stellen vorhanden sind und das dann halt das zu Spannungen und Konflikten führt?
Also erstmal einen Rohstoffmangel auf der Welt per se, dass wir morgen sagen, ja, sorry, Lithium ist aus, gibt's nie wieder, das haben wir jetzt per se nicht. Was wir aber natürlich, also erstmal, das ist ganz wichtig zu wissen, Geologen sagen ganz klar, Lithium zum Beispiel, das hat's überall auf der Welt. Ja, also wir könnten jetzt hier irgendwo in den Boden bohren und wir würden Lithium finden. Die Frage ist, wie viel? Die zweite Frage ist, wie verdammt teuer ist das in Deutschland? Und die dritte Frage ist, kriegen wir dafür überhaupt eine Genehmigung? Sehr wahrscheinlich nein. Aber das grundsätzlich hat's Rohstoffe schon mal überall. Aber du hast es schon gesagt, wir haben dieses geopolitische Spannungsfeld. Wir haben die G7 gegen die BRICS. Und das ist auch viel, womit wir uns einfach befassen und befassen müssen, weil es unsere Märkte extrem tangiert. Ja, die BRICS sind definitiv eine Rohstoffvereinigung. Nicht nur kontrollieren die BRICS zusammen mit den BRICS Plus, also die neuen Mitgliedstaaten und den wohlgesonnenen Staaten, knapp 80% der Erdölproduktion. Nein, denen gehört auch fast jedes große Rohstoffprojekt im Prinzip. Die Chinesen, die rennen seit 10 Jahren, Marc, mit ihren Geldkoffern rum. Mir selber ist in Kanada auf der PDAC die größte Bergbaumesse der Welt. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal da. Mein Kollege fliegt nächste Woche wieder hin. Vor 2 Jahren war ich da und da rennt ein Chinese rum von namhaften großen chinesischen Bergbaukonzernen, Namen möchte ich nicht nennen. Der rennt rum und sagt uns, ja, kennt ihr Lithiumprojekte? Kennt ihr welche? Kennt ihr gute? Unlimited Money. Also unlimitiertes Geld. Wir kaufen alles, gerade beim Lithium. Wir übernehmen den E-Automarkt. Während wir in Deutschland sagen, oh ja, die Rohstoffe, die kommen schon, glaube ich. Also ja, wir haben da ein extremes Spannungsfeld. Und eigentlich so die einzigen Länder, die, ich sag mal in Anführungszeichen, uns wohlgesonnen sind, ja, die so aus dieser G7-Bubble, nenne ich es mal, eher kommen als aus der östlichen BRICS-Bubble, das ist vor allem Australien, sehr rohstoffreiches Land, Kanada, sehr rohstoffreiches Land. Aber ansonsten, der gesamte afrikanische Bereich, viel in Asien, wo es enorme Rohstoffmengen gibt, das ist eigentlich fast ausschließlich von China kontrolliert, von den BRICS kontrolliert, weil die einfach schon früh erkannt haben, ja, wenn wir uns jetzt die Rohstoffprojekte sichern, dann haben wir in Zukunft echt gute Karten, um dieses Duell Macht um Rohstoffe zu gewinnen. Und wir glauben eben, dass viele, ja, diese ganzen Kriege in Zukunft hoffentlich auch gar nicht mehr über Waffengewalt passieren. Ich bete drum, ich bin absolut gegen Kriege. Wir glauben, dass diese großen Auseinandersetzungen der Staaten in Zukunft eher über Gold, über Währungen und auch eben über diese Rohstoffe, was kann ich überhaupt leisten, was kann ich bieten, dass da so die großen Konflikte abgewickelt werden. Und da ist zumindest mal China ganz oben mit dabei.
Okay, also du sagst, Rohstoffmangel haben wir per se nicht. Es ist einfach die Frage, wie teuer ist es, aus dem Boden zu holen? Egal, welchen Rohstoff wir jetzt einfach nehmen, oder? Die nächste Frage, die da ja kommt, ich habe zwar gesagt, es war die letzte Frage, aber mir ist direkt nochmal eine in den Sinn gekommen. Die ganzen Umweltthemen, das ist auch immer so ein heftiger Kritikpunkt, oder?
Ja.
Wie siehst du dieses Thema? Kannst du da deine Meinung mal dazu sagen? Ich meine, sind da nicht unbedingt, wie gesagt, in Deutschland oder in der Schweiz wird das abgebaut, wo wir gewisse Standards haben, oder? Aber nichtsdestotrotz wollen wir alle diese Rohstoffe. Aber irgendwie will man nicht dafür bezahlen, oder? Und ja, you name it. Wie siehst du dieses Thema?
Ja, das regt mich leider immer sehr auf. Deswegen muss ich vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Aber ich sag mal so, natürlich gibt es im Rohstoffsektor, und da brauchen wir gar nicht drum herum reden, wie in jedem Sektor auch, schwarze Schafe. Es gibt Unternehmen, das sind dann übrigens auch keine Unternehmen, das sind so Hinterlandsachen, wo wahrscheinlich mit den toxischen Substanzen unkontrolliert, die werden in den Boden gejagt und man ist nur darauf fokussiert, das Ziel zu erreichen. Ja, und wir wissen auch alle, das Thema Kinderarbeit, das wird ja ganz häufig mit Bergbau in Verbindung gebracht. Aber da muss ich einmal ganz klar sagen, weil das ist mir auch einfach eine Herzensangelegenheit. Diese Sachen haben nichts mit dem realen Rohstoffbusiness zu tun. Wir haben vor allem Firmen aus Kanada und Australien, wie ich gesagt habe, die enorm hohe Umweltstandards schon fahren müssen, weil die sonst von der Börse gekickt werden. Ja, das wird kontrolliert. Da wird ganz klar gesagt, was die Umweltstandards sind und die müssen erfüllt werden. Punkt. Und natürlich fahre ich mit einem schweren und auch nicht mit Luft und Liebe betriebenen Bagger in den Berg rein. Dass das jetzt nicht umweltschonend ist, das muss uns beiden klar sein, das ist auch jedem klar. Das Problem ist nur, dass diese ganzen ESG-Kriterien, dieser Wahn, der so zugenommen hat, der hat den Bergbau völlig außen vor gelassen. Klar, ja, so ein Bagger ist halt nicht ESG-freundlich, der rast da durch den Berg, Punkt. Aber auf der anderen Seite sage ich, ich will E-Autos, ich will erneuerbare Energie. Und da sage ich, Leute, das ist von 12 bis Mittag gedacht. Wenn ich nicht die Unternehmen unterstütze, die dabei sind, das Lithium aus dem Boden zu holen, ohne Kinderarbeit, ohne großartige oder mit möglichst minimaler Umweltbelastung. Ich diese Unternehmer völlig vernachlässige und sage, nee, die will ich jetzt wiederum nicht, ich will nur die E-Autos. Dann ist es einfach nicht durchdacht, dann klappt es nicht. Und das ist was wir die letzten Jahre extrem gesehen haben. Wir sind teilweise mit Fonds in Kontakt, die sagen, ja, wir finden es schon spannend. Aber A, wir haben Regularien Nummer 1, wir dürfen nur in Unternehmen investieren, die mindestens so groß sind. Ja. Aber alle Unternehmen, die auf der Suche sind nach Rohstoffen, sind in der Regel super klein. Das heißt, Regularium Nummer 1. Und Regularium Nummer 2, wir müssen Umweltkriterien erfüllen, sonst kriegen wir Ärger. Ja, das klappt dann halt nicht. Also das ist ein Riesenproblem, mit dem wir konfrontiert sind und was sich ändern muss. Weil keiner kann sagen, wir wollen nur die E-Autos, aber bitte nicht die Lithiumfirmen. Dann klappt irgendwas nicht auf der Welt.
Mega spannend. Wie gesagt, ich kenne diesen Markt überhaupt nicht. Und du sagst jetzt wirklich, es gibt so diese zwei Welten, so das Hinterhof, die machen alles. Egal, ich glaube, ich habe letztes Mal eine Doku gesehen. Da habe ich in Peru Gold fördern, in Peru, irgendwo die alles einfach, ich glaube, es war Peru, wo sie da alles in den Boden gerammt haben, um das Gold rauszuholen und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben wir die großen Firmen, die sehr stark kontrolliert werden und auch darauf achten, dass sie möglichst umweltschonend natürlich produzieren, oder? Aber dieses Umweltthema finde ich jetzt genau spannend für nämlich das nächste Thema, was ich mit dir besprechen möchte, und zwar, ihr beschäftigt euch auch mit dem Bitcoin-Mining, oder? Und Bitcoin eben ist auch wieder die Umweltsau, hören wir immer wieder mal, verbraucht zu viel Strom, oder? Auf der anderen Seite sehen wir, wie auch extrem das Bitcoin-Mining auch ja zu CO2-Reduktion, Methan-Reduktion führen kann. Stichwort das Flaring, also wo das Gas angezündet wird beim Ölfördern und so weiter, wo dann die Energie genutzt wird, aber anderes Thema. Kannst du uns aber erklären, was euch dazu bewegt hat, in diesen Bereich zu gehen, wie du diesen Markt siehst, wo so die Trends, wo der Bitcoin-Mining-Markt auch der Trend hingeht? Oder kannst du uns da mal ein bisschen abholen, erzählen, warum ihr das macht und wo es hingeht damit?
Ja, sehr gerne. Also, wie sind wir in diesen Kryptomarkt gekommen? Ja, wie gesagt, vor allem der Geschäftsführer bei uns, der Wolfgang Seibold, ist seit 35 Jahren im Mining. Und da eine große Mining-Legende, den eigentlich jeder in unserem Sektor kennt, ist der Frank Holmes. Frank Holmes kommt aus den USA, hat viele Rohstoffe mit groß gemacht. Franco Nevada zum Beispiel sagt dem einen oder anderen was, ein riesen Milliardenkonzern. Da hat er damals als Seed-Investor quasi das große Ding gemacht. Und Frank verwaltet in den USA knapp 6 Milliarden Dollar als Fondsmanager. Und er hat recht früh schon das Potenzial von Bitcoin für die traditionelle Finanzindustrie entdeckt. Und er sagte mal, auch in einem Interview bei mir, das ist schon lange her auf dem Kanal, dass er damals schon sich Gedanken gemacht hat, ob man nicht so eine Art Bitcoin-ETF auflegen konnte. Aber das wurde schon vor vielen, vielen Jahren, wurde das völlig abgetan. Geht nicht. Wir sehen ja inzwischen, Gott sei Dank, es geht doch, ja, aber zumindest das war der damalige Stand. Aber er hat sich die Frage gestellt, wie kann ich diese sehr interessante Asset-Klasse, die eben auch, so wie Gold, limitiert ist, die ich nicht wie Papiergeld unlimitiert inflationieren kann, wie kann ich das der traditionellen Finanzwelt möglich machen? Und da hat Frank damals gesagt, wie gesagt, guter Kontakt von uns, ich mache einen Bitcoin-Miner börsenfähig. Das war damals Hive, damals noch Hive Blockchain Technologies, heute Hive Digital Technologies. Und das ist tatsächlich der erste jemals public listed Bitcoin-Miner, also der erste je börsengelistete Bitcoin-Miner. Und das hat damals schon den traditionellen Finanzmarkt auf eine ganz spezielle Weise, mit einem ganz speziellen Vehikel die Möglichkeit gegeben, von Bitcoin zu partizipieren. Weil was haben sie damals gemacht? Sie haben gesagt, wir minen die Bitcoin und halten sie in unserem Balance Sheet. Ja, das heißt, heute hat die Firma, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, um die 1700 Bitcoin auf dem Balance Sheet und mint immer noch weiter. Das ist mal erstmal der Stand, wie sind wir da hingekommen, weil wir haben gesehen, sehr interessanter Markt, Kontakt, den wir kennen, und so sind wir erstens in diese Bitcoin-Mining-Phase reingekommen. Und es ist genauso, wie du sagst, dann hört man immer wieder, ja, die Umweltbedenken, Bitcoin-Miner, das braucht ja so viel Strom. Tatsächlich, die großen Bitcoin-Miner, die beziehen fast ausschließlich grünen Strom. Hive ist beispielsweise mit einem seiner Rechenzentrum direkt neben einem Wasserdamm. Ja, das haben wir auch gesehen. Ich war bei dem Trip leider nicht dabei, aber die Kollegen waren dort. Die waren oben in Schweden in einem Ort, der nennt sich Boden. Und da hat Hive zum Beispiel ein großes Rechenzentrum. Das ist direkt neben einem Wasserdamm. Wasserdammkraftwerk auch. So, was fällt noch auf? Schweden, das ist ja in der Kälte. Und man erzeugt dort viel Energie, viel Strom. Dann hat man gesagt, hey, dann lass uns doch mit der Abwärme, der entsteht, ebenfalls was Gutes tun. Inzwischen wird dort ein lokales Hockey-Team, was relativ weit oben spielt, wie mir gesagt wurde, wird dort nicht nur gesponsert, dass man die Hive-Arena dahin gebaut hat, sondern zum Beispiel auch das Hockey-Stadion wird mit der Abwärme beheizt. Und man ist dabei, auch bei Hive gerade im Fall, ein Greenhouse, ein Gewächshaus hinzustellen, mit dem man ganz, ganz viele Gurken, Tomaten und so weiter in dieser doch sehr autarken Region namens Boden produzieren kann, damit man nicht nur da oben mit der Abwärme was Gutes tut und ein paar Gemüsepflanzen hat und sagen kann, guck mal, wie toll wir sind. Nein, sondern ganz reell, damit dieser sehr weit ablegene Ort, diese Region, nicht immer von Flugzeugen und LKWs mit Nahrung versorgt werden muss. Also da tut die Firma gleich doppelt etwas Gutes. Und das alles basierend auf grünem Strom. Und das machen viele andere Bitcoin-Miner, gehen auch sehr stark in diese ESG-Richtung, in den grünen Strom und wollen etwas Gutes tun mit dieser ganzen Energie, die erzeugt wird. Und deswegen ist für mich das Argument, dass Bitcoin-Mining dreckig ist, völliger Quatsch. Also das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Und das ist einfach nur gesagt, um was gesagt zu haben. Man hat ja irgendwie den Fakt im Hintergrund, dass da ja Strom verbraucht wird. Und das ist halt das große Problem, wo viele nicht richtig hinschauen. Und deswegen glaube ich, dass Bitcoin-Miner eine sehr große Zukunft auch haben. Jetzt mit dem bevorstehenden Halving, das macht ja auch vielen oder wirft viele Fragen auf. Marc, du hast es sicher auf dem Kanal schon häufig erklärt. Halving heißt, die Miner bekommen für die Aufgabe, die sie lösen, für die Rechenaufgabe nur die halbe Belohnung in Form von Bitcoin. Ja, das reduziert sich also. Stellt sich die Frage, nun ja, wenn die Miner für die gleiche Leistung plötzlich nur die Hälfte Bitcoin erhalten, wie können die sich halten? Und da geht der Trend, zumindest mal, um da auch wieder Hive als Beispiel zu nehmen, eben weil wir da sehr stark drin sind, nicht nur dahin, dass man sagt, okay, wir sind sehr gut gerüstet und wir wollen auch schauen, wie wir dieses Halving bestmöglich für uns nutzen können und stärker daraus hervorgehen können, sondern man sagt auch, dass sich diese KI-Unternehmen eben hinentwickeln können zu sehr spannenden Rechenzentren, die extreme Rechenleistung beispielsweise für AI-Unternehmen zur Verfügung stellen. AI-Unternehmen, die sich nicht selber eine riesen Serverlandschaft leisten können, sondern diese Rechenpower mieten wollen. Und das kann man beispielsweise in den Rechenzentrum, jetzt insbesondere bei Hive. Aber solche Möglichkeiten gibt es eben auch bei anderen Minern. Und deswegen finden wir den Markt extrem spannend, weil die Miner sagen auch, hey, wir haben Probleme und wir lösen sie. Die sind innovativ und das Schöne ist eben auch bei Minern, wie zum Beispiel auch Hive, wenn sie ihre eigenen Bitcoins halten, der Preis, der steigt überproportional an. Weil ich habe ganz viele Bitcoins, damals günstig gemeint, noch in meinem Portfolio und die steigen gemeinsam mit dem Preis von Bitcoin an, aber eben im besten Fall um das X-fache. Und das macht es eben aus unserer Sicht sehr, sehr spannend, weil wir immer aus der Suche sind nach neuen Chancen.
Ich habe da auch, also ich kann das 1:1 unterstreichen, ich habe einen guten Kollegen, der hat mit seiner Firma, also die haben in Norwegen genau das Gleiche. Viel Stranded Energy eben machen, kombiniert mit Gewächshäusern, Straßenenteisen. Mittlerweile verdienen sie fast mehr Geld mit, dass sie eigentlich eine flexible Last sind und so weiter und so fort, eben KI-Berechnungen und so weiter. Also wenn ich dich so richtig verstehe, dann siehst du schon auch, dass diese Branche sich professionalisiert und neben dem klassischen Mining, wie man es kennt, halt einfach weitere Anwendungsfälle sucht und auch findet, um noch profitabler zu werden. Und aus diesem Grund ist es natürlich auch spannend, weil solche Bitcoin-Mining-Firmen sich diversifizieren und dementsprechend halt auf mehreren Standbeinen stehen und deshalb auch aus Investmentsicht eine spannende Möglichkeit sehen. Ist es so korrekt zusammengefasst?
Ja, das kann man sagen. Also die SEC, die amerikanische Aufsichtsbehörde, die schätzt Bitcoin ja als Rohstoff ein. Ja, und wir sehen eben so große Parallelen zwischen Bitcoin, zwischen Rohstoffen, zwischen Mining-Firmen, dass wir sagen, extrem spannend, sehr beides für uns extrem spannend. Und das sind so Bereiche, wo wir viel Potenzial sehen, ja.
Sehr schön. Ja, und ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weiter diskutieren. Jetzt ganz kurz zum Schluss. Wo findet man dich? Was, mit wem arbeitet ihr überhaupt? Was, vielleicht kannst du noch sagen, was bietet ihr überhaupt an? Wo findet man euch? Wie kann man Kontakt aufnehmen? YouTube-Kanal von dir ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Wird auch unterhalb vom Beitrag verlinkt. Aber vielleicht noch 2, 3 Sätze. Wo findet man dich? Was macht ihr? Wie kann man mit euch zusammenarbeiten?
Ja, Marc, vielen Dank für die Möglichkeit. Also Axino Capital ist die Marke. Wenn man uns auf YouTube findet, findet man fast täglich, außer samstags aktuell, Videos von mir, wo ich versuche, möglichst zwar kritisch, aber so neutral und nett wie möglich, viele geopolitische Entscheidungen, aber auch Zahlen, die veröffentlicht werden, zu hinterfragen. Parallel klären wir natürlich so gut es geht über das Thema Bergbau auf, weil es gibt eben so viele Vorurteile, ja, Kinderarbeit etc., die da gar nicht mehr hingehören, die schon völlig veraltet sind. Das wollen wir da weitergeben. Bei uns kauft man tatsächlich nichts. Also man kann bei uns Stand jetzt kein Geld ausgeben, weil wir ein Informationsdienstleister sind. Man kann uns ein bisschen wie, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Zeitschrift, wir sind keine Journalisten, aber wir haben eben Firmen, die uns auch teilweise dafür bezahlen, über die berichten wir hier im deutschsprachigen Raum. Und die holen wir beispielsweise auf Messen. Ja, wir werden auf der Investmesse mit einem großen Stand sein, hier in Stuttgart, das ist Deutschlands größte Anlegermesse. Da kommen dann CEOs von den Firmen, übrigens auch Hive wird dort sein, zu uns an den Stand und wir bieten Anlegern die Möglichkeit, sich mit diesen CEOs, an die man sonst nie rankommen würde, zu unterhalten. Ich würde sagen, kurz erklärt, wir bringen den Bergbausektor nach Deutschland, versuchen das Wissen zu vermitteln und Firmen vorzustellen und einfach auch den Dialog zu schaffen zwischen einer Branche, die es in Deutschland seit 40 Jahren nicht mehr gibt, die aber dringend notwendig ist und die auch dringend Gelder braucht. Und das ist quasi das, was wir tun. Nicht nur beim Rohstoffsektor, auch beispielsweise im Fall von Hive, Bitcoin Mining. Also da spannende Firmen, die wir hier versuchen zugänglich zu machen.
Sehr schön. Also du sagst Hauptquelle YouTube. Wahrscheinlich bist du auch auf LinkedIn unterwegs. Oder wo, Webseite wird auch verlinkt. Ich glaube, das sind die wichtigsten Portale, sage ich jetzt mal, wo man euch dich findet. Richtig.
Genau, ja. Zum Einstieg gerne YouTube. Wer sagt, ich möchte mich schon explizit mit Aktien befassen, für den ist die Website axinocapital.de, was aber diese zugegeben dann doch nicht einsteigerfreundlich. Das müssen wir auch nochmal ändern.
Okay, ja, man hat immer was zu tun. Jan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Mir sind jetzt eigentlich nochmal 50 weitere Fragen in den Sinn gekommen, müssen wir gerne mal wiederholen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und falls du jetzt, wenn du zuschaust, mehr über die Kryptowährung erfahren möchtest, da findest du uns unter markscheinerconsulting.ch, kannst dort das kostenlose Erstgespräch bei uns buchen und dann schauen wir mal, ja, wie die Kryptowährungen vielleicht zu dir passen. Jan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, das wiederholen wir definitiv, würde ich sagen, oder?
Sehr gerne. Marc, ich freue mich, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und alles Gute, bis bald. Tschüss.